Morgen. Sehr zu lange. Freue mich auf den Tag. Das wird ein guter Tag. Also es ist schon ein guter Tag. Wir werden es angenehm haben, es ist nicht ganz so heiß.
Aufgehört gestern Nachmittag haben wir bei der grundlegenden Gutheit. Und da, ich meine, da kannst du dann heute Mittag auch direkt anschließen. ich war mir da selber ein bisschen zu kurz dann auf deine Frage. Du hattest, meine ich, gefragt, wenn ich mir der grundlegenden Gutheit bewusst bin, macht das natürlich was für mein eigenes Lebensgefühl, mein Wohlsein, aber macht es darüber hinaus noch etwas? Klares Ja. Es ist sogar eigentlich die Basis und die Voraussetzung für alles, was wir vielleicht bewegen wollen in der Welt oder mit einem anderen Menschen oder wie du im Hospiz oder du als Lehrerin und Mutter und so weiter. Wenn wir uns dieser Dimension nicht bewusst sind, dann können wir auch natürlich Dinge unternehmen und versuchen, Dinge zu ändern, aber es wird immer irgendwie ein ganz grobes Stückwerk bleiben. Wir werden dann auch sehr viel Frustration erleben, weil man dann so ein bisschen hier rumschiebt, bisschen da rumschiebt und es dann ziemlich schnell auch wieder zurückschnalzt wie ein Gummibandel. und es betrifft die, die Arbeit, der Umgang mit uns selbst und der Umgang mit der Welt und anderen Wesen. Es ist immer wichtig, in allem, was wir tun, uns erst in die Basis zu stellen. Die grundlegende Gutheit wird auch genannt Alaya. In dem Wort Alaya ist gar nichts von gut drin, sondern Alaya heißt einfach Heimat. So wie Himalaya ist die Heimat des Schnees. Him ist irgend so Him oder sowas ähnliches ist Schnee. Himalaya ist die Heimat des Schnees. Alaya ist die Heimat, die Basis. Und das, wo wir tatsächlich immer verwurzelt sind. Das, wo wir herkommen, das, wo wir hingehen. Und das, was wir dazwischen auch die ganze Zeit in unserem innersten Wesen, in unserer Essenz sind. Wenn wir ohne Achtsamkeit und Bewusstheit für die Heimat, für die Basis versuchen, irgendwas zu tun, dann schwimmen wir. Und das ist bestimmt eines der ganz großen Probleme überhaupt, dass sehr viele Menschen, die guten Willens sind und schöne Sachen machen wollen, darum nicht wissen. Wenn wir uns dieser Dimension, die der letztendlichen Dimension, zu der die grundlegende Gutheit gehört oder von der die grundlegende Gutheit eine Qualität ist, wenn wir uns dessen bewusst sind und etwas tun, hat es eine ganz andere Schlagkraft, ganz andere Wirksamkeit und viel weniger Frustration, weil über eines können wir uns sicher sein, egal wie es rausgeht, was wir machen, die grundlegende Gutheit bleibt. So, das heißt, man kann auch beherzter sein. Man muss nicht so viel, es gibt ja dann oft so, zum Beispiel bei dir auch, das Bemühen, im Vorhinein wissen zu wollen, was könnte jetzt dabei rauskommen, klappt das nicht, oder wie wir gestern hatten mit der Arbeitsstelle, diese oder jene, ist das, wenn wir wissen, was bleibt, ist das alles nicht so wichtig. Wenn wir wissen, was bleibt und was die Qualität ist, was alles Leben und alles Sein durchzieht und aus dem alles Leben, alles Sein seine Lebendigkeit bezieht, dann ist es gut. Dann ist es einfach gut. Und dann können wir viel leichter, ja, du hast es gemerkt, gell? Ich hatte den Faden verloren. Nicht? Manchmal mache ich zu lange Sätze. Und dann weiß ich bis zum Ende nicht mehr, wo ich am Anfang hin wollte. Aber die grundlegende Gutheit bleibt. Also das ist genau der Gag. Jetzt bin ich doch wieder da, wo ich hin wollte. Also ich kann es wagen, lange Schachtelsätze zu produzieren, selbst auf die Gefahr hin, dass ich am Ende nicht mehr weiß, wie ich angefangen habe, weil ich weiß, die grundlegende Gutheit bleibt. Und ich weiß, dass meine Motivation und meine Intention daraus kommt und nirgends sonst. Ich habe nicht den Ehrgeiz, besonders literarisch elegant zu sein. Ich habe gar nicht den Ehrgeiz, besonders gebildet zu wirken. Ich habe nicht den, das ist einfach nicht da. Ich habe nicht den Ehrgeiz, irgendwas zu produzieren, sondern ich habe euch ja gesagt, am Freitag, 2 Monate war kein Satsang wegen Ferien und vielen, vielen Feiertagen. Und Freitagmittag habe ich mir gedacht, wie das wohl geht. Ich habe keine Ahnung. Aber was immer da ist, ist die Motivation und dieses Bewusstsein. Und dann, wundersamerweise, kommt da was raus, was dann vielleicht doch irgendwie Sinn macht. Und ja, so. Und das ist auch etwas, was ich euch ja immer wieder sage, das Wie ist das Wesentliche. Das Wie ist das, was den Unterschied im Leben macht. In unserem Leben mit uns und in unserer Wirkung auf die Erde und unsere Mitwesen. Nicht so sehr das Was. Gar nicht so wichtig, was man tut, was man arbeitet. Wichtig ist wie und aus welcher Quelle und Motivation. Ihr wisst ja zum Beispiel, dass ich ungemein schätze die ganze Garde der Vajrasattvas auf dem Planeten. Vajrasattva ist der Bodhisattva der Reinigung. Ganz ein wichtiger Bodhisattva. Und für mich sind alle Putzfrauen, alle Straßenkehrer, alle Müllmänner und noch viele andere, die mir gerade nicht einfallen, sind alles Vajrasattva. Und ich freue mich immer, wenn ich stehe oft in fremden Städten früher auf, weil ich die Straßenkehrer sehen will am Morgen. Besonders in Italien ist das besonders schön. Die sind unglaublich gründlich. Und ich liebe auch sehr die Männer auf unseren Wertstoffhöfen. Und ich glaube, dass viele auch wissen, was für eine Würde in dem ist, was sie tun. Viele wissen es auch nicht. Also, es ist nicht wichtig, was du mal machst, Lorenz, sondern wie. Ja, es ist nicht wichtig, was du irgendwann mal machst, es ist wichtig, wie du es machst, dass du es mit Freude machst. Das bringt dir die Mama bei. Und mit dem allen hängt die grundlegende Gutheit zusammen. Wenn es anders wäre, wenn es die grundlegende Gutheit nicht gäbe, also wenn es nicht so wäre, dass wir grundlegend gut sind, hätten wir überhaupt keine Chance, irgendwas zu verändern in der Welt oder an uns selber. Das geht überhaupt nur, weil wir in der Essenz, im Wesen, strahlend, klar, gut sind. Nur deshalb können wir uns dann auch in den oberflächlicheren Schichten, sagen wir mal, oder in der relativen Dimension, in der historischen Dimension, in diese Richtung bewegen und zunehmend versuchen, für uns selber die historische Dimension in Einklang zu kriegen mit der letztendlichen Dimension unseres Wesens. Ja. Und dann noch als Zeuge und Beispiel dieser wunderbare Psychologe, von dem ich komischerweise immer den Namen vergesse. Trotzdem Ja sagen zum Leben heißt dieses Frankl von Viktor Frankl. Ist doch eigenartig. Ich schätze den so und ich kann mir diesen Namen nicht merken. Aber ich bin trotzdem grundlegend gut. Viktor Frankl, den halte ich für genialer als Freud und Jung zusammen. Insbesondere auch in dem Fall aufgrund seiner Biografie. Er war im Konzentrationslager, er hat überlebt, er hat darüber berichtet und er sagt, er hat überlebt, weil er nicht aufgehört hat, das Gute in den Menschen zu sehen. Seine Seele hat deshalb überlebt. Das ist, wenn so jemand das sagt, dann hat das Gewicht. Für mich ist sowieso immer auch die Biografie wichtig von Menschen. Deshalb auch Thich Nhat Hanh zurzeit so präsent irgendwie, weil er ein Mensch ist mit einer so tiefen Verwirklichung und mit so einer wunderbaren Sprache, jetzt leider nicht mehr, kann nicht mehr sprechen. Seit dem Schlaganfall, den er hatte. Und er hat in seinem Leben alles erlebt. Vietnamkrieg, Flucht, Ärger mit seiner buddhistischen Kirche, elenden Ärger. und so weiter. Und er spricht über das alles, zum Beispiel in diesen Gedichten, ganz frei und offen. Da ist nie irgendwas von, ist doch sowieso alles gut oder so, sondern er schreibt von der historischen Dimension und von dem Leid, das da drinnen ist und was er erlebt hat und wie sein Dorf in die Luft geflogen ist und so weiter. Und er schreibt von tiefsten Einsichten. Und man kann da total merken, wie es zusammengeht. Also wieder das, wir können es nicht trennen. Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. Weder ist Form verschieden von Leerheit, noch Leerheit verschieden von Form. Was ich bisher versäumt habe, jetzt in dem Kontext, ich habe euch viel und wir haben viel gesprochen über Leerheit und wie Buddhisten dieses Wort verstehen, nämlich als frei von bestimmten Dingen, also frei von Beständigkeit, frei von Homogenität, frei von Autonomie und so weiter. Es hat aber noch eine Bedeutung, weil es ist etwas nicht drin und es ist etwas drin. Also, diese Tasse jetzt zum Beispiel, die kann ich jetzt nicht in die Kamera halten. Diese Tasse, würdet ihr sagen, ist voll oder leer?
Ich sehe nicht. Ist leer, weil ich nicht neißig.
Auch eine gute Antwort. Für mich ist es leer, weil ich nicht reinsehe, hat sie gesagt. Also, diese Tasse, würde ich sagen, ist leer. Leer von Luft. Relativ leer von Luft, wenig Luft drin. Was ist stattdessen drin? Tee. Ja? Also immer wenn etwas leer ist, ist irgendwas nicht da, aber was anderes da. Kapiert? Das ist mir ganz wichtig, dass ihr diesen Leerheitsbegriff immer wieder neu versteht. Leer ist ein relativer Begriff. Das heißt einfach, es ist irgendwas nicht da, aber es ist dann was anderes da. Und was ist da? Also diese fünf Anhäufungen, die Avalokiteshvara sieht, als er schwebend auf der Bahn der transzendenten Weisheit nach unten schaut, sind leer von da. Und wovon sind sie voll? Was ist drin? Es ist keine Beständigkeit drin. Es ist keine Unabhängigkeit drin. Es ist keine Homogenität drin. Was ist drin? Kabot. Du warst nicht da. Ganz nicht da. Okay. Was ist drin? Premdara. Unbeständigkeit, okay. Das war jetzt die simple Lösung, einfach das Gegenteil.
Wandel
ist drin.
Bewegung
ist drin, ja. Ah, jetzt kommen wir näher. Wer war das? Ah, Rudi, Freude ist drin. Richtig. Licht ist drin. Ah, die grundlegende Gutheit ist drin. Leben, hat jemand gesagt. Ja, Leben ist drin. Und Raum, exakt. Raum ist in allem drin. In jedem Gedanken, in jeder Handlung, in jedem Bewusstseinszustand, in jeder Form, in jedem Gefühl. Ist Raum, ist Gutheit, ist Leben, ist dieses Flirren ist Göttlichkeit, würden manche sagen. Und das ist auch Shunyata, das ist Leerheit. Und es ist ganz klar, also da, wo Tee ist, kann keine Luft sein. Da, wo, deshalb ist die Tasse leer von Luft, damit Tee drin sein kann, könnte man auch sagen. Wenn jetzt es nicht so wäre, wenn Gefühle, Gedanken, Handlungen, Bewusstseinszustände, Formen fix wären, beständig, sich nicht verändern würden, homogen wären, in sich, immer aus sich selbst bestehen täten. Sowas von Tod könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das ist viel toter als eine tote Maus. Könnt ihr das? Ja, das heißt, das Leben, die Liebe, auch die Liebe, die Freude, die Wahrheit, die Stille ist alles nur möglich, weil, oder ist da, weil die Dinge unbeständig sind, aufeinander bezogen sind, immer aus was anderem bestehen als sich selbst und immer zusammengesetzt sind. In einem Satz formuliert, das ist halt so wahnsinnig umständlich jedes Mal, muss man sagen, weil sie das und deshalb hat man diese Formulierung gefunden, zu dieser ganzen Tatsache einfach zu sagen, weil sie leer sind. Habt ihr mehr? So. Das war jetzt erstens nochmal nur ein kleines Stückchen tiefer und zugleich nochmal Wiederholung. Jetzt seid ihr dran, wenn ihr wollt. Wie ich euch nur zur Erinnerung, ihr könnt jede Art von Fragen stellen, muss nichts mit dem Thema zu tun haben. Wie geht's euch damit oder wie geht's euch überhaupt? Was macht euer Leben, eure Meditation, eure Liebe, eure Freude? Gibt's was zu bereden? Wenn nicht, mache ich einfach weiter. Bitte. Du kriegst Mikro, ist schon unterwegs.
Ja, noch. Also ich fand es ganz schön, ich war ja leider gestern nicht da, wie du das da jetzt nochmal erklärt hast, weil ich hatte am Freitag ja noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Form und Lehre.
Ah, genau, ja.
Und also ich kann das sehr gut nachvollziehen und glaube, ich habe es auch ein bisschen mehr verstanden. Aber jetzt einfach mal von der Idee her, du hast gesagt, wenn Tee drin ist, kann nicht Luft drin sein. Und das kann man ja dann auch übertragen. Aber es können ja viele Dinge gleichzeitig drin sein, trotzdem. Ja. Also sagen mal, die grundlegende Gutheit plus die Liebe plus das Leben plus
sowieso.
Der Wandel.
Klar. Klar. Aber es kann nicht drin sein, Leben und zugleich Fixheit,
das Gegenteil.
Beständigkeit. Das geht nicht.
Ah ja.
Auch Leben und Perfektion geht nicht zusammen, zum Beispiel. Grrr. Leben, nochmal zur Wiederholung, Leben und Perfektion kann sich nicht zugleich im selben Gefäß befinden. Perfekt heißt tot. Perfektum est, lateinisch, ist vollbracht, es ist vorbei. Es ist, und dann ist tot.
Danke.
Also manches geht zusammen, manches nicht. Ja. Grrr. Da gibt es viele, die das gar nicht mögen. Ich weiß. Aber eigentlich ist das doch wunderbar. Wunderbar. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ob ich am Freitag, habe ich da überhaupt den Text vorgelesen? Das muss ich für dich auf jeden Fall nachholen. Und schadet ja nicht, soweit wie wir jetzt gekommen sind. Ehre sei der, also Herzsutra, Prajnaparamita von Buddha Shakyamuni. Ehre sei der vollkommenen Weisheit, der Lieblichen, der Heiligen. Avalokiteshvara, der heilige Herr und Bodhisattva, zog auf der tiefsinnigen Bahn der transzendenten Weisheit dahin. Herabschauend von der Höhe erkannte er nichts als 5 Anhäufungen und er sah, dass sie in ihrem So-Sein leer waren. Hier, O Shariputra, ist Form Leerheit und die Leerheit selbst ist Form. Leerheit unterscheidet sich nicht von Form. Form unterscheidet sich nicht von Leerheit. Was immer Leerheit ist, ist Form. Dasselbe gilt für Gefühle, Wahrnehmungen, Handlungen und Bewusstseinszustände. Das heißt auch, das ganz, ganz Große, was man das eine nennt oder Gott nennt oder was viele Namen hat, aber nicht beschreibbar ist, ist vollkommen ungetrennt, ist ununterscheidbar von allem, was uns erscheint als Dinge, Gedanken, Gefühle, Bewegungen, Erfahrungen. Selbe. Ja. Das ist für die unter euch, die eher christlich geprägt sind, Jesus ist ganz bestimmt derselben Ansicht. Aber die wurde sehr schnell verloren in der viel Missverständnis ist passiert in den Kirchen. Deshalb ist Giordano Bruno verbrannt worden. Das war ein genialer Mensch eigentlich. Selber ein Priester und Philosoph und mit sehr klaren Gedanken. Und der hat gesagt, das Universum ist unendlich groß. Und das war der Grund, warum man ihn verbrannt hat. Warum? Weil, wenn das Universum unendlich groß ist, dann kann es ja nicht mehr einen Extrahimmel geben, irgendwo getrennt vom Universum, wo dann Gott wäre und das Paradies und wo dann man hinkommt, wenn man brav war. Und dies war unerträglich für die Glaubenskongregation damals, dieser Gedanke. Deshalb musste dieser Mensch verschwinden. Er ist erst vor 20 Jahren oder so rehabilitiert worden. Aber die Heiligsprechung des Papstes, der ihn hat verbrennen lassen, die ist nicht aufgehoben worden. Erstaunlich, ja? Das heißt, dieser Gedanke der Trennung, der Abtrennung des grundlegend Guten von der Welt, ist etwas, was in unserer Kultur leider ganz tief drinnen steckt. Das Gute, das Göttliche, die Erleuchtung, das Glück ist immer woanders. Im Zweifelsfalle in einem anderen Leben oder in einem Himmel getrennt von allem. Und das macht uns immer wieder in unserem Geist und in unserer Emotionalität Probleme. Und es ist wichtig, dass ihr das wisst, weil ihr dann auch wisst, warum ihr da aneckt in euch selber und warum es manchmal so schwer ist. Ja, warum nicht jetzt? Warum nicht gleich? Warum nicht hier? Warum nicht glücklich sein? Warum nicht gut sein? Warum nicht heilig sein? Jetzt? Hier? Genau wir? Das liegt an, unter anderem, es liegt teilweise an einer Struktur unseres Geistes, die Natur gegeben ist, was ich euch schon gesagt habe, dass diese duale Struktur, die einfach unser Nervensystem von Natur aus hat, und dazu eine kulturelle Belastung, die einfach in unserer Kultur so ausschaut. Das heißt nicht, dass im Osten alles gut ist und wir haben andere Probleme, die sie übernommen haben von ihren Ahnen. Aber auch wenn viele gar nicht mehr katholisch oder so sind hier bei uns, wirkt das dennoch weiter. Und es gibt die einen oder anderen katholischen Menschen, die das kapiert haben und es so sich nicht mehr auswirkt. Es ist gut, wenn es uns bewusst ist. Weil das hat einen Sog. Da rutscht man leicht immer wieder rein. Denkt an Giordano Bruno. Wenn ihr mal in Rom seid, geht auf den Campo Fiore. Nicht um da den Touristentanz zu kaufen, sondern kauft eine Rose und legt sie an das Denkmal von Giordano Bruno, der sich getraut hat, einfach zu sagen, nee, Gott muss innerhalb sein oder er ist nicht. So. Jetzt ist aus. Ja. Ja. Habe ich euch jetzt erschüttert? Fragen? Premdara? Sonst gibt es jetzt Gedichte.
Das bedeutet aber auch, dass dieses Große, was in der Tasse Tee ist, wenn sie leer ist, ist ja auch das ist ja auch die Tasse.
Und auch der Tee.
Und auch der Tee. Und auch der Zucker. Und
genau.
Alles gleichzeitig.
Genau.
Und das ist, glaube ich, immer wieder die Schwierigkeit,
genau,
das wirklich im Alltag so zu empfinden, dass es immer gleichzeitig ist, alles.
Genau so. Wunderbar. Ja. Kein Wort, ja.
Dieses Wissen über diese grundlegende Natur macht alles auch viel leichter. Zum Beispiel, wenn ich einem Menschen gegenüberstehe, der große Schwierigkeiten hat, richtig mental, also der schwer gestört ist, wenn ich um seine grundlegende Natur weiß, dann muss ich seine Störungen gar nicht mehr so in dem Vordergrund haben, sondern da ich weiß, dass ja seine grundlegende Natur Freude und Liebe enthält oder ist, dann muss ich ihm einfach helfen, wieder zu dieser Freude zu kommen. Und das ist viel einfacher als, ja, das macht vieles leichter.
Stimmt. Wobei, wenn ich dich beobachte, also so 2-3 Mal habe ich dich ja schon besucht, wenn du dann mit so einem jungen Menschen bist, der gerade Probleme macht. Also ich erinnere mich an den letzten Besuch und dieser junge Mann, der dann ein bisschen schwierig wurde. Da kannst du ja richtig, du wirst dann dermaßen patriarchalisch.
Ich stehe dann auch auf und laufe davon.
Nein, du wirst auch laut und richtig stark. Also das, was du jetzt, das ist mir wichtig.
Ja.
Das, was jetzt da ganz so sanft rüberkommt, heißt nicht, dass du nicht durchgreifen kannst.
Ja, das ist ganz klar, ja.
Ja.
Ich habe jetzt beim Beispiel, das ich gebracht habe, habe ich weniger an meine Situation mich daran erinnert, sondern es hat in der Nachbarschaft, das hat das ein anthroposophisches Heim, wo geistig Schwerbehinderte sind.
Mhm.
Und dann war der Gedanke, wie kann man einem ganz schwerbehinderten Menschen, also geistig schwerbehinderten Menschen helfen? Wie kann der sich entwickeln? Wie kann der wachsen? Wie kann ich ihm helfen zu wachsen, trotz seiner geistigen Behinderung? Und die Antwort ist, ihn zu hinzuführen, zu mehr Freude und Liebe. Das ist die Methode. Und das ist so einfacher, die Arbeit, wenn man das weiß.
Und einer meiner Lehrer, ich hatte das Glück, auch in der Medizin und auch in der Homöopathie eine Reihe sehr weise Lehrer zu haben. Und einer von denen, der war ein begnadeter Homöopath und er war Internist und Kinderarzt, ist längst tot. Und er hat viel gearbeitet mit mongoloiden Kindern und auch geistig Behinderten. Und der hat uns immer gesagt, diese Kinder sind Bodhisattvas auf Urlaub. Die wollen jetzt mal ein Leben für nichts zuständig sein. Und damit sie nie für nichts zuständig sind, haben sie jetzt sich einen Geist zugelegt, der es gar nicht ermöglicht. Das heißt, es ist die Frage, ob du sie überhaupt hinführen musst zu Liebe und Freude, wenn sie Bodhisattvas auf Urlaub sind. Ja. Ah, schön, gell?
Ja, ich denke, dass es das ausmacht, wie man denen begegnet. Also wenn ich denen mit Liebe und Freude begegne, dann wird das ja sofort geweckt. Ne?
Richtig. Das ist das Resonanzprinzip, ja, nachdem du gefragt hast.
Und ich wollte noch was zu Premdara auch sagen. Es ist ja ganz toll, dass das dass diese Natur immer da ist, egal ob ich das jetzt gerade wahrnehmen kann oder nicht, dann macht es auch gar nicht so viel aus und entspannt es und ich kann ja immer wieder dazu zurückkehren, wenn es mir dann auffällt, dass ich es gerade nicht wahrnehme. Also es
oh ja. Da musst du aber jetzt bedenken, du lebst in einem gnadenreichen, segenreichen Leben, in dem du darum weißt und die Fähigkeit und Möglichkeit hast, immer dahin zurückzukehren. Ist nicht selbstverständlich.
Das stimmt. Bin ich auch sehr dankbar.
Ja, also alle, die hier sitzen, haben ein ganz besonderes und ein ganz kostbares Leben. Bodhisattva. Wobei die grundlegende Gutheit haben alle, klar, aber die Unwissenheit.
Ich wollte euch einfach, ich habe ja früher viel mit geistig Behinderten gearbeitet und habe einen Jungen, der kommt mir oft immer noch ganz oft in den Sinn, der ist jeden Tag zu jedem hingegangen, hat ihm Bussi gegeben in der Früh und hat gesagt, heute ist ein schöner Tag. Mit einem Strahlen übers ganze Gesicht. Und es ist heute noch oft in der Arbeit, wenn der Tag blöd anfängt, dass ich an Jakob denke und dessen Umarmung in der Früh und sein Strahlen. Heute ist ein schöner Tag. Völlig wurscht, was war.
Wow. Ja.
Ja, ich kenne auch viele und ich glaube, einige sind durchaus Bodhisattvas im Dienst. Also ja. Schon auch. Ist sehr verschieden, sehr verschieden.
Ich muss noch was Nettes erzählen. Mein Bruder hat einen dreibeinigen Hund. Der hat also drei Beine, sieht man fast nicht, weil er läuft eigentlich ganz normal und es ist sehr lustig. Und mein Bruder erzählt immer, dass er oft also mit dem spazieren geht und Leute, die auch eingeschränkt sind oder auch nicht eingeschränkt und traurig schauen und so. Und plötzlich fällt ihnen auf, der Hund hat nur drei Beine. Und dann geht ein Lachen über das Gesicht, weil sie sehen, wie lustig der ist. Und es geht ihnen viel besser. Also auch ein Bodhisattva-Hund.
Ja. Ich alles immer noch in Beantwortung der Frage, was passiert, wenn ich mir der grundlegenden Gutheit bewusst bin. Also auch alles, was ihr jetzt so erzählt habt.
Ist die grundlegende Gutheit unbeschränkt? Hat die kein Ende? Also bei mir im Verstand ist das so, okay, grundlegende Gutheit ist das Leben selber, also Ausdruck und Qualität des Lebens selber. Aber wie ist es da mit wirklich schlimmen Sachen? Also Menschen, die zum Beispiel auf den Dritten Weltkrieg hinarbeiten, nur aus Machtgründen. Wie hängt das, wie kann ich da die grundlegende Gutheit sehen?
Das ist richtig scheiße, was die machen. Und überhaupt nicht gut, was die machen. Aber die Individuen, also diese einzelnen Menschen, auch wenn das, was sie tun, richtig böse ist, ist jeder Einzelne davon dennoch im Grunde, in der Essenz, gut. Das ist der Gag. Das ist der Gag.
Also die grundlegende Gutheit kann so verschüttet sein, ja, oder so verdreht sein, exakt, dass sie also in den schlimmsten Sachen quasi noch rauskommt.
Nein, die kommt dann nie, eben leider nicht raus. Dann ist die grundlegende Gutheit da. Zugedeckt, verschmutzt, vernebelt, aber selbst unberührt. Aber sie zeigt sich dann nicht, weder für den Menschen selbst, die sind ja meistens selber unglücklich, noch natürlich im Handeln. Und was ich so wichtig finde, ist, was das Bewusstsein oder das Wissen um oder das Erfahren von der grundlegenden Gutheit auch macht, ist, dass der Blick noch klarer wird für das, was nicht in Ordnung ist. Und auch der Mut größer ist, auszusprechen. Weil wenn du jetzt sagst, so irgend so ein Mensch, der auf den Dritten Weltkrieg hinarbeitet, du darfst das verurteilen. Und du verurteilst damit nicht das Herz dieses Menschen, weil das ist immer noch im Grunde gut. Aber alles, was da gerade bei dem passiert, ist richtig gehend schlecht.
Ja, und andererseits bewundere ich die Intelligenz des Lebens, dass sowas dann doch auch verpuffen kann, ne? Dass einfach das nicht passiert, weil das Leben als Gesamtheit so intelligent ist und das vielleicht nicht ansteht, oder?
Moment, Vorsicht, es sind schon ganz schlimme Dinge passiert. Also wir hatten ja schon Weltkriege, wir hatten Holocaust, wir hatten nicht immer bewahrt uns das Leben vor dieser Schrecklichkeit, die der Mensch produzieren kann. Deshalb braucht es auch uns als Menschen wiederum, wenn diese immense Dummheit und diese, aus der Bosheit entsteht, auftaucht, dem auch die Stirn zu bieten. Es geht nicht von selber.
Aber ich kann solche Menschen nicht direkt zur Freude führen.
Oder? Nein. Nicht unbedingt. Jetzt derzeit hier in Deutschland, so wie es jetzt gerade ist, besteht diese Notwendigkeit nicht. Deshalb kriege ich da auch gerade schwer, wir sind gerade, was uns angeht, im Hypothetischen. Was mich angeht, bin ich familiär belastet auf eine Art, weil meine Mutter ja im Widerstand war im Dritten Reich. Sie hat nicht versucht, Hitler zur Freude zu führen, sondern sie hat den jungen Menschen, sie war eine von den jungen Menschen und Studentinnen, die versucht haben, für Aufklärung zu sorgen über diese Flugblattaktionen. Es ist ihr nicht gut bekommen, aber sie hat es nie bereut. Und meine Mutter war ein Mensch, die auf eine Art vieles dann nicht mehr konnte nach dem Krieg, aber ihren eigenen Kontakt zur inneren Freude hat sie nie verloren. Das weiß ich. Und ich denke, auch bei ihr war es so, dass es ihr so gelungen ist, die KZ-Zeit halbwegs heil zu überstehen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber die Einschätzung, wie groß jetzt die Gefahr ist hier, die ist ja auch unterschiedlich. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, zum Beispiel die aggressive Politik der NATO, das ist eine reale Gefahr. Ne?
Das muss jeder für sich selber einschätzen und einordnen. Wie soll ich sagen? Mir geht es im Moment hier nicht so. Uns geht es gut. Wir haben große Freiheit. Wir haben ein recht gut funktionierendes Sozialsystem. Wir haben auch regulative Mechanismen in unserer Gesellschaft. Es ist auch eine Großherzigkeit da. Also wenn ich denke an die vor 1,5 Jahren, wie so viele Flüchtlinge hier kamen, da gab es natürlich Probleme, aber und gibt es immer noch, aber insgesamt auch einen hohen Grad an Integrationswilligkeit in der Bevölkerung auch. Und sehr viel Menschlichkeit auch. Das finde ich richtig gut. Gefährlich wird es, wo die jetzt kommen wir mal, das wird aber ein Video, Mama mia. was Hannah Arendt die Banalität des Bösen nennt. Wenn es kaum noch erkennbar ist als solches, wenn es das Böse, nennen wir es einfach mal so, trotz der grundlegenden Gutheit, die ist ja immer noch da, also auch da. Jetzt wird es richtig extrem, aber wir können es nicht trennen. Wenn das Böse sich gebärdet als gutes, braves Beamtentum, wenn der auf den Begriff kam die Hannah Arendt durch ihre Funktion der Beobachtung des Eichmann-Prozesses in Jerusalem. Und sie hatte erwartet, sie war ja Philosophin, Schülerin von Heidegger und deutsch-jüdische Philosophin. Und sie hatte erwartet, einer Bestie zu begegnen in dem Prozess. Und was sie zutiefst erschreckt hat und sie dann in ein dickes Buch hat schreiben lassen, ist, dass sie keiner Bestie begegnet ist. Sie hat nichts Dämonenhaftes gefunden an dem Menschen, sondern einen kreuzbraven Beamten, der ganz überzeugend gesagt hat, ich hab doch nur gemacht, was mein Job war. Ich konnte abends meiner Frau in die Augen schauen. Verstehst du, da wird es gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Und das braucht in erster Linie Achtsamkeit, Lebendigkeit, weil da ist so sowas Totes drin. Das braucht Lebendigkeit und Achtsamkeit, das braucht Unterscheidungsfähigkeit, Gewahrsein und das Wissen um die grundlegende Gutheit. Also darum konnte Eichmann eigentlich nicht wissen. So. Verstehst du?
Ich verstehe. Bei dem, was du aufgezählt hast, was alles gut ist bei uns, ja, da fällt mir zu ein, es ist aber nur eine Partei im Bundestag, die gegen Kriegseinsätze, Deutsche sind, Bundeswehreinsätze, und die ist in der Opposition, zum Beispiel.
Mei. Ich habe es bisher nicht gewagt, mit euch die Bhagavad Gita durchzunehmen, den alten Text, wo dieses Thema behandelt ist, ist richtig schwierig. Also, da ist dieser Fürst und der muss in Krieg ziehen gegen seine eigenen Verwandten. Und Krishna, also der Gott, sagt ihm, das muss sein. Habe ich mich noch nicht rangewagt. Irgendwann vielleicht. Das ist eine der spirituellen Texte in Indien. Man weiß das. Also das ist für mich kein Grund, dass es nicht okay ist in Deutschland. Erstmal. Ich finde, wir haben 2017, wir haben jetzt über 70 Jahre Frieden in diesem Land. Also nicht ganz so lang wie die Schweiz, ihr habt, glaube ich, über 200 oder über 400 Jahre Frieden, ihr wisst das gar nicht mehr. Seit wann? Aber wir haben jetzt über 70 Jahre Frieden. Das hat es noch nie gegeben. Wir leben seit 70 Jahren in Wohlstand. Wir haben, wie gesagt, ist nicht für alle Menschen toll, aber wir haben trotzdem eine Grundsicherung und ein Sozialsystem, wo viele andere Länder wie USA uns drum beneiden können. Wir sollten einfach dankbar sein, dass es so ist, wie es ist. Und nicht hinter jedem Busch eine Gefahr vermuten. Wachsam bleiben, aber dankbar sein. Genießen. Und wenn geht, die Grundlagen zu schaffen, dass es möglichst für den Lorenz auch so ist. Gell? Gell, du willst ein schönes Leben. Ja. So geht's mir. Es gibt eine neue, das Ding ist auch da. Schlechte Nachrichten und Zweifelnachrichten und Bilder über, wie die Autos brennen in Hamburg und so weiter. Das ist schrecklich, dass das geschieht, aber man muss es nicht dauernd gucken. Aber es verkauft sich besser als gute Nachrichten. Das ist der ganz simple Grund, warum wir so viel schlechte Nachrichten kriegen. Da ist die Werbung besser platziert. Und diese Bilder haben eine irre Faszination. Und dann schauen sich manche Leute das wieder und wieder an. Es ist immer wieder dasselbe. Man hat die Information längst, aber man zieht sich's noch mal rein und das Gift. Es gibt den Versuch, ein Projekt, das heißt Perspective Daily. Der Versuch eines anderen Journalismus, manchmal gelingt er, manchmal nicht so. Da muss man einen Jahresbeitrag zahlen, das habe ich gemacht. Und dann kriegt man jeden Tag einen Artikel per E-Mail. Und sie versuchen, es möglichst ausgewogen zu machen. Also auch nicht dieser nur Good News Journalismus, das bringt es ja auch nicht, sondern die haben ein richtig gutes Team. Und versuchen jeden Tag ein Thema zu beleuchten. Ich lese es auch nicht jeden Tag, aber einmal in der Woche ist eigentlich immer was Interessantes dabei. Perspective Daily heißt das. Und finde ich auch gut, einen Journalismus, den tatsächlich wir bezahlen, also den ich bezahle als der Mensch, der die Information will und nicht die Werbung, die Zeitung oder das Fernsehen finanziert. So, das war aber jetzt der politische Teil. bitte, du hattest ja Mikro.
Das sind jetzt so verschiedene Themen.
War viel, ja.
Ich habe es fast jeden Tag im Taxi, dass die Leute dann sagen, oh, wie schrecklich, wie schrecklich, wie schrecklich. Und ich pflege dann zu sagen, also es ist in den Medien das gekommen. Ich pflege dann zu sagen, wir müssen uns entscheiden, wollen wir Teil des Problems sein oder wollen wir Teil der Lösung sein?
Super.
Das ist ganz deswegen, ich bin total froh, Kavod, dass du hier bist. Allein deine Gegenwart tut mir gut. Und das ist der, doch, das möchtest nachhaltig sagen, das ist einfach so encouraging, sehr, sehr, so ermutigend, die Simplizität, mit der man einen Weg geht und durchzieht und zu Ende geht. Geht oft, ich bin ja nur auch ein alter Sucher, aber das geht oft unter in einem täglichen Maya, mit dem man zu tun hat. Zu dem Politischen möchte ich noch sagen, es ist naiv, gegen Militär und gegen Kriege zu sein, weil ein Hitler und ein Stalin sich ohne was derartiges nicht beseitigen lässt. Wir sitzen hier in einer Dings ist das Ergebnis, dass viele junge Amerikaner und Engländer bereit waren, ihr Leben zu opfern. Wir vergessen es oft.
Ja.
Es geht einfach nicht. Es ging einfach nicht. Ich gucke manchmal diese Filme an über amerikanische Bomberverbände. Also da ist ein Leben, jemand setzt das ein, der weiß, der hat 80%, 20% Überlebenschancen. Wir sollten es nicht vergessen. Und wir vergessen es hier oft. Und die Demokratie wird in Deutschland nach meiner Auffassung nicht genug gepflegt. Ich ärgere mich schwarz über die Wahlergebnisse der SPD. Wo wäre dieses Land ohne 200 Jahre SPD? Viele vergessen das in der Kurzsichtigkeit der gerade politischen Begierden. Man will dieses noch haben, man will das noch haben, man will jenes noch haben. Es geht darum, politisches Grundsystem zu erhalten. Das heißt, es ist tunlichst gut, zur Wahl zu gehen und zu wählen. Und es ist tunlichst gut, auch zu schauen, was passiert. Und das Nächste, was ich noch sagen möchte, was zurzeit passiert, ist, dass diese Demokratie wird unterwandert durch die Digitalisierung. Es landen unglaublich viele Informationen in den Händen, ganz unglaublich weniger. Mich hat auch erschrocken zum Beispiel, dass die Autoindustrie dazu übergegangen ist, keine Wartungsbücher mehr rauszugeben, sondern nur Werkstätten zu zertifizieren. Das heißt, es werden überall Abhängigkeiten kreiert und das unterwandert unser demokratisches Grundgefüge. Das war's im Wesentlichen. Ich habe noch was ganz Profanes.
Also ich möchte jetzt bloß kurz sagen, das ist jetzt einfach die Äußerung einer Ansicht, der nicht jeder folgen muss. In allen Punkten. Den besten Teil fand ich den Anfang. Lass uns Teil der Lösung sein. Und ja, der Respekt und die Dankbarkeit und die Achtsamkeit für unsere Demokratie ist sehr wichtig. Da hat auch da kriegt der Kavod als alter Schweizer auch immer spitze Ohren. Er könnte jetzt gleich einen Vortrag über die Schweizer Demokratie halten, gell? Er hat schon gezuckt, wie gut er die findet und so weiter. Die sind ja da viel direkter noch in ihrer Demokratie. Aber das lassen wir jetzt. Extra Veranstaltung. Ja.
Profanes sagen. Hat eigentlich nichts mit dem Satzang zu tun, aber ich brauche einen neuen Steuerberater und ich fände es total toll, wenn das irgendwie jemand aus der Sangha ist oder jemanden kennt oder so.
Ich kenne jemanden, aber er hat mir schon angedroht, dass er bald in Pension geht.
Ja, alle, die man kennt, nehmen niemanden mehr oder so. Aber ich wollte es einfach mal sagen, wenn irgendjemand irgendwas hört, bitte sprecht mich an. Dankeschön.
Okay. In welcher Dimension haben wir uns jetzt die letzte halbe Stunde bewegt? Historische Dimension oder letztendliche Dimension? Okay, ist alles richtig. Also die meisten sagen historische Dimension, Johannes sagt beide oder nicht zu trennen. Ist richtig. Also vordergründig und erstmal historische Dimension, die aber wichtig ist, da sie ja von der Leerheit, von der letztendlichen Dimension nicht zu trennen ist. Also beides. Wenn je nachdem, könnt ihr jetzt selber für euch überprüfen in so einem Gespräch, die meisten als Zuhörer. Konntet ihr das Bewusstsein für die grundlegende Gutheit halten, das Bewusstsein für die Raumhaftigkeit, in dem das alles passiert, für die Göttlichkeit, die das alles durchzieht. Diesmal machen wir Kai nicht mit Hand hoch, aber einfach als guckt mal gerade selber jeder für sich, weil darum geht's. Unseren Geist zu trainieren in der Flexibilität und in der Weite, es tatsächlich miteinander halten zu können im Geist. Kein Entweder-Oder. Moment. Wir hatten vor vielen Jahren, ganz im ersten Jahr, als Andreas dabei war, im Retreat, eines der ersten Retreats, wo er dabei war, da hat er sich ganz fürchterlich bei mir beschwert. Diese ganzen Probleme und was die Menschen alles erzählen, das stört ihn in seiner Meditation. Da habe ich ihn aber richtig abquatscht, verbal. Und ich glaube, inzwischen hat er, kannst du es besser. Was ist das für, was wäre das für eine Meditation, wenn, oder für ein Bewusstsein der grundlegenden Gutheit, der Stille, der Wahrheit, wenn es sofort gestört ist oder umfällt, sobald man über Politik redet oder was kontrovers wird oder nicht ganz harmonisch oder so. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Wahrheit ist, Gott ist immer größer, sagen die Moslem. Gott ist größer. Und das müssen wir uns und allem ja ständig neu beweisen. Und feststellen, ja, im unendlichen Mandala des Raumes hat es alles leicht Platz und da ist immer noch Weite. Jetzt, du willst was dazu sagen, ich muss den Andreas kurz was sagen lassen. Halt, du behältst dein Mikro, er hat eine ganze Handvoll da hinten.
Ja, ich wollte nur sagen, es hat sich aber jetzt gezeigt, es ist eine wichtige Entwicklungsstufe. Also wenn man meditieren lernt, man geht durch diese Phase, dass man natürlicherweise irgendwo erstmal, aber ich bin froh, dass sich das verändert hat, ja. Jetzt können Sie alle sagen, was Sie wollen. Das stört mich nicht. Aber es berührt mich. Also,
genau.
Ja, berührt möchte man davon ja schon sein.
Man soll man gestört. Davon auch sein.
Ja. Ja.
Aber es ändert nichts am Raum.
Ja. Also ich bin zum Beispiel von Narayana sehr berührt, wie er sich äußert und finde das eine sehr schöne, kraftvolle Klarheit. So.
Ich bin bei Narayana auch berührt, wie sich das verändert hat im Laufe der letzten 10 Jahre. Die Art deines Ausdrucks, die Klarheit, ganz tolle Entwicklung. Mhm.
Chris. Also ich muss sagen, mir gelingt es teilweise, in deiner Gegenwart ist das natürlich sehr, sehr viel leichter. Also, ja, aber ich merke auch hier, das ist mir heute das erste Mal in einem Satsang passiert, dass ich bei dem, was er gesagt hat, dass da die Angst in mir aufsteigt, ja. Und vor allem, wenn ich ihn da spielen sehe und an die Kinder denke und irgendwie von einem dritten Weltkrieg die Rede ist, da ist bei mir sofort so einfach Angst, furchtbare Angst da, ja. Also, die habe ich jetzt auch gespürt, obwohl du mir gegenüber sitzt, ja. Und ja, das ist auch das, was mich, ja, du weißt es ja auch, daheim oft hindert, mich mit irgendwelchen Nachrichten auseinanderzusetzen, weil ich will es oft einfach nicht wissen und nicht sehen. Ja.
Die Angst noch da?
Also ein bisschen im Bauch noch, aber nicht mehr so schlimm. Also das, was du sagst, das beruhigt mich dann auch schon immer wieder, ja. Aber ein bisschen ist schon noch da.
Dann machen wir jetzt, und ich glaube, das tut uns auch ganz gut vor dem Mittagessen, nochmal ein bisschen atmen. Und zwar machen wir jetzt aus dieser Serie von 16 immer, wie immer, den ersten Satz, der muss einfach sein, damit wir ankommen. Dann machen wir die 4 für das Gefühl, weil bestimmt einige auch jetzt irgendwelche Flattergefühle haben. Und dann machen wir noch 4, die sehr mit dem Herzsutra zu tun haben, nämlich die Betrachtung der Unbeständigkeit, der Veränderlichkeit aller Phänomene. Das dauert insgesamt ein paar Minuten. Schauen, ob ich es noch auswendig kann. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Einatmend empfinde ich Freude. Ausatmend empfinde ich Freude. Einatmend bin ich glücklich. Ausatmend bin ich glücklich. Einatmend empfinde ich mein schmerzliches Gefühl, wenn eins da ist. Ausatmend umarme ich mein schmerzliches Gefühl. Einatmend beruhige ich mein Gefühl. Ausatmend beruhige ich mein Gefühl. Einatmend beobachte ich die Veränderlichkeit aller Phänomene. Ausatmend beobachte ich die Veränderlichkeit aller Phänomene. Einatmend beobachte ich das Verschwinden der Gier. Ausatmend beobachte ich das Verschwinden der Gier. Einatmend beobachte ich das Erlöschen irriger Vorstellungen. Ausatmend beobachte ich das Erlöschen irriger Vorstellungen. Einatmend beobachte ich das Loslassen. Ausatmend beobachte ich das Loslassen. Gut? Besser? Ja, genug für heute Vormittag.